Ich stehe an, um Brötchen zu kaufen. Für das Frühstück. Es ist heiß im Laden, auf einem Campingplatz. Die Warteschlange ist lang. Und ich bin froh, wenn ich so bald wie möglich hier wieder rauskomme, denn ich wollte nur Brötchen. Und endlich, als ich an dieser Theke stand, drängte sich eine Frau, die eben den Laden betreten hatte, an mir vorbei und kauft Brötchen und Butter. Und weiß ich, was ich noch alles kaufte. Was für eine unanständige Art, das so zu machen. Ich hätte mich wehren können. Das war nämlich nicht anständig und ich wäre dran gewesen. Ich war im Recht. Ich weiß auch nicht, wie das in Italien ist, aber in Italien, glaube ich, ist das auch so. Dass wer ansteht und dann da vorne steht, der kommt dran, der hat das Recht und nicht jemand, der einfach so reinkommt. Aber ich verzichtete darauf, mein Recht einzufordern, einerseits, weil ich nicht gut Italienisch kann, beziehungsweise überhaupt nicht. Aber ich habe mich schon so genervt, dass ich schon mit Hand und Füßen mich bemerkbar hätte machen können. Aber wenn ich das getan hätte und die Leute, die diese Szene nicht beobachtet hätten, hätten dann gedacht, was hat der für ein Problem? Was ist das für ein komischer Tourist hier? Und wenn sie dann noch erfahren hätten, dass ich Christ bin, dann hätte ich kein gutes Beispiel als Christ abgegeben. So habe ich halt gewartet, blieb ruhig, so gut es ging. Weil ich dachte, auch es geht schneller, wenn ich ruhig bleibe. Ich wollte ja meine Brötchen und hoffte, dass nicht noch jemand zum Laden reinkommt und sich vordrängt. Jesus, der gegenüber Feinden oft sehr provokativ war, verzichtete oft auf Rechte, die ihm zugestanden wären. Und die er hätte einfordern können, wirklich mit Recht. Das sehen wir am Beispiel der folgenden Begebenheit, über die uns nur das Matthäusevangelium berichtet. Wir lesen zuerst diesen Abschnitt. Als Jesus und seine Jünger nach Kapernaum traten, als Jesus und seine Jünger nach Kapernaum kamen, traten die Männer, die Tempelsteuer einzogen, an Petrus heran und fragten: Zahlt euer Meister eigentlich keine Tempelsteuer? Doch, erwiderte Petrus. Als er dann ins Haus kam, fragte ihn Jesus, noch ehe er etwas von dem Vorfall erzählen konnte: Was meinst du, Simon? Von wem erheben die Könige dieser Erde Zölle und Steuern? Von ihren eigenen Söhnen oder von den anderen Leuten? Ja, von den anderen Leuten, erwidert Petrus. Da sagte Jesus zu ihm: Also, sind die Söhne davon befreit? Damit wir ihnen aber keinen Anstoß geben, geh an den See und wirf die Angel aus, nimm den ersten Fisch, den du fängst, und öffne ihm das Maul. Du wirst darin ein 4-Drachmen-Stück finden, nimm es und bezahle damit die Tempelsteuer für mich und für dich. Noch ungefähr einen Monat, dann wird Jesus hingerichtet werden. Er besuchte seine Heimatstadt Kapernaum am See Genezareth ein letztes Mal. Dort war sein eigentlicher Wohnort, ist Kapernaum, bevor er nach Jerusalem ans Passafest reiste. Zu der Zeit waren auch die Leute unterwegs, die die Tempelsteuer einzogen. Jeder israelitische Mann ab 20 Jahren musste diese Steuer bezahlen, egal ob er in Israel oder irgendwo auf dieser Welt lebte. Über die Verwendung dieser Steuer finden wir im Buch Nehemia einen Hinweis. Da heißt es, man braucht die Tempelsteuer für die geweihten Brote, die regelmäßigen täglichen Speise- und Brandopfer, für die Opfer am Sabbat, am Neumondtag und an den anderen Festtagen, für die geweihten Gaben und für die Opfer, die die Schuld Israels wegnehmen sollen und für alle Dienste im Tempel unseres Gottes. Mit dieser Steuer wurde sozusagen der Gottesdienst im Tempel in Jerusalem aufrechterhalten. So wie wir Geld zusammenlegen, das eben gemacht haben, damit wir unsere Gemeinde, Haushalt, unsere Aufwendungen, die wir haben, finanzieren können. Mit dem Zehnten hat das übrigens überhaupt nichts zu tun. Was ein Israelit für Abgaben zu leisten hatte, war relativ komplex. Deshalb erstaunt es mich immer wieder, wie selbstverständlich wir vom Zehnten sprechen, als ob das ein eindeutiges und unumstößliches Gebot sei. Aber das wäre ein Thema für sich. Aber so einfach ist es nicht, wie wir das immer sagen mit diesem Zehnten. Nun, die Steuereintreiber waren auch in Kapernaum unterwegs und fragten Petrus, zahlt euer Meister eigentlich keine Tempelsteuer? Offenbar sahen sie auf ihren Listen, dass die Zahlung von Jesus noch ausstehend war. Und reflexartig, ohne zu überlegen, antwortete Petrus, doch. Selbstverständlich bezahlt Jesus die Steuer. Wieso er sich dessen so sicher war, wissen wir nicht. Vielleicht hatte Petrus Jesus in den letzten Jahren beobachtet, dass er diese Steuer bezahlt hat. Wir wissen es nicht. Und vielleicht hatte Jesus dieses Gespräch im Haus drin mitbekommen. Jedenfalls kommt er Petrus mit einer Frage zuvor, bevor dieser ihm erzählen konnte, was er eben mit den Tempelsteuereintreibern gesprochen hatte. Und Jesus fragt ihn, was meinst du, Simon? Von wem erheben die Könige dieser Erde Zölle und Steuer? Von ihren eigenen Söhnen oder von den anderen Leuten? Was ist das für eine Frage? Kein König käme auf die Idee, von seinen eigenen Söhnen Zölle und Steuern einzufordern. Simon antwortete, von den anderen Leuten. Und damit hatte Petrus recht. Simon Petrus, der Jünger mit dem Doppelnamen. Jesus bestätigte ihm das mit der Bemerkung, also sind die Söhne von Zöllen und Steuern frei. Vermutlich ahnte Petrus noch nicht, was Jesus ihm damit sagen wollte. Der Tempel in Jerusalem, für den die Steuer eingezogen wurde, war das Haus Gottes. So hatte man das damals verstanden. Jesus war sich dessen schon als 12-jähriger Junge bewusst, dass der Tempel das Haus seines Vaters ist. Denn er ist der Sohn Gottes. Seinen Eltern sagte er, als sie ihn in Jerusalem suchten und endlich einen Tempel fanden, wusstet ihr denn nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Die anderen Worte, warum seid ihr nicht sofort zum Tempel gekommen? Es ist mein Haus. Das Haus meines Vaters, wo sucht ihr mich denn sonst? Also, wenn Jesus der Sohn Gottes ist und der Tempel das Haus Gottes, dann war Jesus nicht steuerpflichtig. So einfach ist das. Hätten diese Steuereintreiber gewusst, wer Jesus ist, dann hätten sie von ihm keine Tempelsteuer eingefordert. Nun, dass die Steuereintreiber das nicht wussten, können wir uns gut vorstellen. Doch Petrus hätte das wissen müssen. Es war nicht lange her, da sagte Petrus zu Jesus, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und später ging er mit Jesus auf einen Berg und konnte beobachten, wie sich sein Gesicht verwandelte und strahlte wie die Sonne und sein Kleid hellweiß wurde. Ein Weiß, das er noch nie gesehen hatte. Und Petrus hörte in diesem Moment eine Stimme, Gott, die Stimme Gottes vom Himmel sagen, dieser ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Petrus musste wissen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und deshalb hätte er auch wissen müssen, dass er keine Tempelsteuer bezahlen müsste. Wäre ihm das klar gewesen, dann hätte er diesen Steuereintreibern gesagt, dass Jesus keine Steuer zahlen wird, weil er der Sohn Gottes ist. Aber wir wissen und wir sehen, dass Petrus diesen Zusammenhang nicht selber herstellen konnte. Und Petrus ging es hier so, wie es uns auch oft geht. Wie viele von uns wissen viel, sehr viel über Jesus. Wir wissen, dass er für unsere Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen wieder auferweckt wurde. Jetzt sitzt er zu Rechten seines Vaters und wir wissen, dass Jesus alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Wir wissen auch, dass wir durch den Glauben an Jesus ewiges Leben haben und ein Zuhause haben, wie wir gesungen haben. Heimgehen können, wenn wir sterben. Eine Hoffnung, eine Zukunft. Wir wissen, dass Jesus durch den Heiligen Geist in uns wohnt und doch manchmal können wir dieses Wissen nicht in Zusammenhang mit unserem Leben bringen. Wir wissen etwas hier und wir leben hier. Wir können oft den Zusammenhang nicht herstellen zwischen dem, was wir wissen und glauben und dem, was wir in unserem Leben erleben. So kann es sein, dass wir uns nicht wirklich gut fühlen. Wir haben den Eindruck, nicht zu genügen. Wir meinen, dass uns der Widersacher Gottes überwältigt und wir nicht in der Lage sind, ihm zu widerstehen. Und in solchen Situationen kann es sein, dass wir den Zusammenhang zu dem, was wir über Jesus wissen und über unseren Glauben, zu unserem Leben, zu unserer Situation nicht herstellen können. Wir bringen das nicht in Verbindung. Wir führen wie ein Doppelleben. Das, was wir wissen und das, was wir leben. Und wir können den Zusammenhang nicht herstellen. Genauso wie Petrus konnte den Zusammenhang nicht herstellen. Er hat alles gewusst. Er hat gewusst, Jesus ist der Sohn Gottes. Er hat gewusst, der Tempel ist das Haus Gottes. Aber er konnte den Zusammenhang nicht herstellen. Dass wenn das so ist, Jesus keine Steuern zahlen muss. Nicht einmal, als ihn Jesus noch darauf aufmerksam machte. Gut haben wir die Bibel, die uns dabei helfen kann. Und deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Bibel gut kennen. Es ist wirklich wichtig, dass wir die Bibel gut kennen und immer wieder durchlesen. Du musst die Bibel nicht einmal im Jahr durchlesen. Aber lese sie immer wieder durch. Wenn du 3, 4 Jahre dafür brauchst, ist es egal, oder 5 Jahre. Lieber 5 Jahre brauchen, um die Bibel durchzulesen, als überhaupt nie. Du wirst Schwierigkeiten bekommen. Und ich hoffe, dass du mir dann anrufst, dann erkläre ich dir das. Es ist nicht alles so einfach, was in der Bibel steht. Aber es ist gut, dass wir sie lesen. Und es ist gut, dass wir uns damit auseinandersetzen. Und es ist gut, dass wir die Fragen klären, die dann aufgeworfen werden. Das festigt unseren Glauben. Und die Bibel hilft uns auch, diesen Zusammenhang herzustellen. Denn das machten auch die neutestamentlichen Briefe, versuchten immer wieder den Zusammenhang zusammenzustellen zwischen dem Leben der Gläubigen und dem, was wahr ist, was von Gott ist. Wenn ich den Eindruck habe, dass der Widersacher Gottes sich meiner bemächtigen könnte, dann sagt mir zum Beispiel der Johannesbrief, ihr meine Kinder stammt von Gott und habt die falschen Propheten besiegt. Er, der in euch wirkt, ist mächtiger als der, der in dieser Welt ist. Auch wenn ihr das nicht so seht, aber das ist der wirkliche Zusammenhang, dass der in euch ist, ist mächtiger. Er wird euch nicht überwältigen können, weil der in euch lebt, stärker ist. So wird der Zusammenhang von dem, was wir wissen, dass Jesus mächtiger ist als jede erdenkliche Kraft in dieser Welt, zu meinem Leben hergestellt. Es ist eine wichtige Aufgabe, dass wir lernen, dass wir Wissen und Glauben in einen Zusammenhang zu unserem Leben bringen können. Das ist die große Herausforderung. Es geht nicht darum, ich lese morgen meine Bibel und sage, Herr, was sagst du mir jetzt für heute? Und dann hat man einen riesen Stress, weil man ja für heute vielleicht nichts findet. Dann hat man vielleicht plötzlich den Eindruck, oh, ich habe den Heiligen Geist nicht oder alle anderen können immer etwas aus dem Wort nehmen am Morgen und ich nicht. Ich lese manchmal seitenweise und ich weiß nicht, was das jetzt mit meinem Leben heute zu tun hat. Aber ich weiß, dass das mit meinem Leben generell zu tun hat. Dass es wichtig ist für mein Fundament. Und wenn es mal passiert, dass ich einen Tag nicht in der Bibel lese, bricht mein Leben nicht zusammen, weil ich nicht aus der Tagesration lebe, sondern aus all dem, was ich über die Jahre verstanden und begriffen habe. So funktioniert geistliches Wachstum. Es sind nicht Instant-Verpflegungen, die ich jeden Morgen schnell reinstopfe und hoffe, es reicht bis zum Abend, sondern es ist ein Fundament, das sich bilden muss in unserem Leben, das dann hält, wenn es schwierig wird. Obwohl Jesus nicht steuerpflichtig war, sollte Petrus die Steuer für sich und Jesus bezahlen, und Jesus gab nun ihm nicht einfach das Geld und drückt ihm das in die Hand und sagt, also bring das, diesen Steuereintreiber, sondern er sagt, geh an den See, könnt ihr mal vorstellen, ich würde euch an den Zürichsee schicken, alle gehen fischen, bevor wir die Kollekte einsammeln. Nimm den ersten Fisch, den du fängst, ich glaube, ich käme niemand mehr zurück, weil keiner einen Fisch fangen würde von euch, und öffne ihm das Maul, du wirst darin ein Viergroschenstück finden. Petrus musste mit einer Fischerrute, nicht einmal mit einem Netz, zum See und den einen Fisch aus dem riesigen See angeln, der ein Vierdrachmenstück verschluckt hatte. Menschlich gesehen lag die Wahrscheinlichkeit, diesen Fisch zu fangen, bei null. Erstens mal musste man ein Fisch das Drachmenstück schlucken, und dann muss sie ja dann noch da sein, wo die Angel ist. Der See Genezareth ist groß und tief. Aber Petrus befolgte die Anweisung von Jesus und tatsächlich fing er den Fisch mit diesem Vierdrachmenstück. Das war ein riesengroßes Wunder, das Gott für Petrus getan hatte. Er zeigte ihm damit, dass Jesus Gottes Sohn sein muss, dem sogar die Schöpfung dienen musste. Sogar dieser Fisch musste zur richtigen Zeit am richtigen Ort zur Stelle sein. Vorher musste er noch Geld geschluckt haben. Wer sonst als der Sohn Gottes könnte so von der Schöpfung sich zudienen lassen? Das muss der Sohn Gottes sein. Jesus wollte die Steuer bezahlen, obwohl er das nicht tun müsste, der Grund, damit wir ihnen aber keinen Anstoß geben. Jesus verzichtete auf sein Recht, weil er die Leute nicht provozieren wollte. Normalerweise scheute sich ja Jesus nicht, Anstoß zu erregen. Seine Jünger meinten manchmal, er würde gar nicht merken, wie stark er die Leute provozierte, und so fragten sie ihn einmal, weißt du, dass die Pharisäer an diesem Wort Anstoß genommen haben. Hast du das gecheckt? Bist du dir bewusst, was du sagst, Jesus? Die haben sich geärgert. Natürlich wusste Jesus, wie wütend sie über sein Wort, über seine Worte und Taten wurden. Doch das störte ihn nicht. Er wusste, dass die Erfüllung seines Auftrages Anstoß erregen wird. Bis heute ist das so. Jesus ist bis heute für die meisten Menschen ein Anstoß. Sie ärgern sich über ihn, jedenfalls über den Jesus, der von sich sagt, dass er der einzige Weg zum Vater ist. Wir können über Jesus reden und erzählen, wie lieb und freundlich er ist. Das finden die meisten Menschen noch interessant und schön und toll. Toll, dass ihr einen lieben Jesus habt. Ich freue mich für dich, wenn du einen lieben Jesus hast. Und wenn du dich geliebt fühlst, ist es wunderbar für dich. Solange das etwas mit dir zu tun hat, freut es mich. Doch sobald deutlich wird, dass Jesus der einzige wahre Gott ist, unsere Schuld nur im Glauben an ihn vergeben wird und nur er allein uns den Weg in den Himmel öffnet, dann regt sich Widerstand. Daran nehmen viele Menschen Anstoß. Dieser Anstoß, merken wir, weil sie sagen dann, die Christen sind arrogant, die meinen, sie kämen in den Himmel, wir nicht. Oder aus der Römergeschichte, da wurden die Christen angeklagt in Rom, ich glaube, es war unter Nero. Einer der Gründe war, Hasser des Menschengeschlechts. So wurden die Christen angeklagt. Die Christen, die die Botschaft der Liebe verbreiteten, wurden angeklagt als die Menschen, die Hasser des Menschengeschlechts. Weil die Menschen Anstoß nahmen daran, dass nur ein Gott, nur Jesus der Retter sein soll und die vielen Götter im Römischen Reich bedeutungslos wären. Es ist unvermeidlich, dass Menschen an Jesus Anstoß nehmen. Entweder lebt man mit Jesus oder man zerbricht an ihm. Wie Paulus dies aus dem Propheten Jesaja zitiert, an dem Grundstein Jesus, den ich in Zion lege, wird man sich stoßen. Er ist ein Fels, an dem man zu Fall kommen wird. Aber wer ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. An Jesus, und zwar so, wie uns die Bibel zeigt, scheiden sich die Geister. Da kommen wir nicht drum herum. Jesus war sich dessen bewusst, dass er für viele Menschen zum Anstoß wird, und er wusste auch, dass er deshalb bald sterben wird. Doch warum wollte Jesus wegen dieser Tempelsteuer keinen Anstoß erregen? Er wusste ja eh, dass er bald sterben wird. Es wäre sein gutes Recht gewesen, darauf zu beharren, dass er diese Steuer nicht zahlen muss. Das wäre sogar eine Gelegenheit gewesen, um die Israeliten darauf aufmerksam zu machen, noch vor seiner Hinrichtung, dass er der Sohn Gottes ist. Er hätte an diesem Beispiel das alles erklären können. Doch das wollte Jesus auf diese Weise nicht tun. Offensichtlich unterschied Jesus Situationen, in denen man Anstoß erregen musste, und Situationen, in denen man darauf verzichten sollte. In diesem Fall fand es Jesus nicht nötig, Anstoß zu erregen. Die Tempelsteuer war es ihm nicht wert, einen Aufruhr zu provozieren. Die Israeliten hätten darin eine Beleidigung ihres Gottes sehen können. Vielleicht hätten die Gegner von Jesus darin einen Grund gefunden, Jesus zu verurteilen und zu kreuzigen. Und die Juden hätten vielleicht gesagt, ja, das stimmt, er zahlt nicht einmal die Tempelsteuer. Das wollte Jesus nicht. Lieber zahlt er die Steuer. Und wir müssen auch immer abwägen, wo und wie wir reagieren sollen. Wo und wie wir etwas über unseren Glauben sagen. Als Christen sind wir nicht angehalten, uns möglichst auffällig zu verhalten und Anstoß zu erregen. Paulus meint sogar, wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Also Christen sind grundsätzlich eigentlich auf Frieden aus, wenn es möglich ist. Wenn es möglich ist, dann sollen wir mit allen Menschen in Frieden leben, aber das ist nicht immer möglich. Besonders schwierig wird es, wenn es um die Wahrheit des Evangeliums geht, dann ist das nicht mehr immer möglich. Die Menschen sehen uns dann als Feinde. Und Jesus sagte selbst seinen Jüngern, wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Es liegt in der Botschaft. Es liegt nicht an euch. Wenn ihr unanständig seid und die Leute euch hassen und ihr stehlt und betrügt und lügt, dann ist es wegen euch. Dann solltet ihr euch an diesem Punkt ändern. Aber wenn die Leute merken, was wir glauben, wir merken ja immer so, wie wir so tendenziell beginnen, so rumzueiern, wenn die Leute direkt fragen, was wir eigentlich glauben. Dann sprechen wir, ja, Gott ist Liebe, stimmt alles. Aber wir merken, wir eiern ein bisschen um das rum, was eigentlich anstößig ist, dass es nur einen Weg gibt zur Rettung. Menschen ärgern sich über die Botschaft des Evangeliums, lehnen sich gegen uns auf, weil wir daran glauben, sie nehmen es uns übel, wir sind die Repräsentanten hier. Als ich auf der Bank gearbeitet habe, da hat man immer gesagt, der, der am Schalter sitzt, repräsentiert die Bank. Wenn der unfreundlich ist, dann sagen die Leute, es ist eine unfreundliche Bank. Sagen nicht, der Schalterbeamte ist unfreundlich, sondern sie sagen, da wird man nicht freundlich behandelt. Und so denken die Leute. Und wenn ein Christ das glaubt, was in der Bibel steht, dann stehe ich halt da als der, der die Schläge abkriegt für etwas, was ich ja gar nicht selber konstruiert habe. Ich glaube ja nur daran. Und wenn der andere nicht daran glauben will, ist das sein Problem. Aber offenbar ist es für ihn ein Problem, wenn ich das glaube und er das nicht. Wie auch immer. Wir müssen nicht prinzipiell Anstoß erregen. Wir müssen lernen, wo wir auf unser Recht verzichten müssen, um Missverständnisse zu vermeiden und nicht unnötig Aufregung zu erzeugen. Vielmehr ist es unsere Aufgabe, jedes Hindernis aus dem Weg zu räumen, das das Verständnis des Evangeliums verbergen könnte. Das ist unsere Aufgabe. Paulus ging damit so weit, dass er sich wie eine Art Chamäleon bewegte. Er passte sich so weit wie möglich an und so schreibt er den Christen in Korinth, wenn ich mit Juden zu tun habe, verhalte ich mich wie ein Jude, um die Juden zu gewinnen. Wenn ich mit denen zu tun habe, die dem Gesetz des Mose unterstehen, verhalte ich mich so, als wäre ich ebenfalls dem Gesetz des Mose unterstellt, obwohl das nicht mehr der Fall ist, ich müsste es nicht, denn ich möchte auch diese Menschen gewinnen. Wenn ich mit Menschen zu tun habe, deren Gewissen empfindlich ist, verzichte ich auf meine Freiheit, weil ich auch diese Menschen gewinnen möchte. In jedem Fall nehme ich jede nur erdenkliche Rücksicht auf die, mit denen ich es gerade zu tun habe, um jedes Mal wenigstens einige zu retten. Das alles tue ich wegen des Evangeliums, denn ich möchte an dem Segen teilhaben, den diese Botschaft bringt. Das finde ich schon sehr beeindruckend, wie Paulus gelebt hatte. Ich denke, diese Aussage von Paulus sollte uns anregen, unsere eigene Einstellung ernsthaft zu überdenken. In unserer Gesellschaft legt man sehr viel Wert auf Authentizität. Das ist so das Schlagwort heute. Jeder muss authentisch sein. Sagt man, ja, der ist auf dem Boden geblieben und authentisch. Der ist sich selber, der lebt sich selber, der macht, was er will und für richtig hält. Das ist heute quasi einer der hohen Werte. Ich muss mich selber sein, ich muss echt sein, ich muss mein Leben so leben, wie ich es für richtig halte. Es ist egal, was die anderen Menschen darüber denken. Denn Hauptsache ist, dass ich authentisch bin. Und wenn ich authentisch bin und meine Ehe breche, dann ist das super, weil ich das authentisch gemacht habe. Und wenn ich jemanden belüge, weil ich gehört, dass, wenn ich das authentisch mache, transparent, dann ist das rühmenswert. Er ist wenigstens authentisch. Paulus war auch authentisch, aber nicht zu sich selbst, sondern zu seinem Auftrag. Er war authentisch zu seinem Auftrag. Er hat sich selber nicht so wichtig genommen. Er war bereit, sich selber zu verbiegen, um Menschen für das Evangelium zu gewinnen. Ihm war nicht egal, was die Leute, denen er das Evangelium bringen wollte, über ihn dachten. Er war authentisch zu seinem Auftrag und deshalb war er bereit, sich selbst zu verbiegen. Und er hat damit gelebt, dass die einen sagen, seht ihr, jetzt geht er zu den Juden, der lebt er wie ein Jude, und jetzt geht er zu den Heiden, der lebt er wie ein Heide. Der Mann hat kein Profil, der ist nicht authentisch. Doch er ist authentisch, zu seinem Auftrag. Also, Jesus schickte Petrus zum Angeln und meinte, nimm den ersten Fisch, den du fängst, und öffne ihm das Maul, du wirst darin ein viel Drachmenstück finden. Nimm es und bezahle damit die Tempelsteuer für mich und für dich. Ja, das war ein Wunder mehr, das Jesus getan hatte. Und Leute, die nicht glauben wollen, dass Jesus solche Wunder tat, kamen auf die Idee, Petrus hätte den Fisch verkauft, geangelt, dann sei er auf dem Markt oder einem Freund verkauft und hätte mit dem Erlös die Tempelsteuer bezahlt. An sich noch eine gute Idee, wenn man nicht so genau hinschaut und man Wunder ablehnen will. Aber wenn man genau hinschaut, wird das ein bisschen schwierig. Denn so teure Fische gab es damals gar nicht. Die Tempelsteuer entsprach pro Person 2 Tagelöhnen. Dieses 4-Drachmen-Stück entsprach also 4 Tagelöhnen. Bei einem Monatslohn von 4.000 Franken wären das ungefähr 800 Franken. So teure Fische gibt es nicht einmal heute, außer man vergoldet sie. Entweder will man es glauben, dass Jesus diese Wunder tat, oder dann finde ich, dann soll man es lassen, so komische Konstruktionen zu machen. Jesus hatte auf sein Recht verzichtet, die Tempelsteuer bezahlt, die er eigentlich gar nicht hätte zahlen müssen. Jesus wollte vermeiden, dass die Menschen sich deswegen aufregen, weil er die Tempelsteuer nicht zahlen wollte. Er wollte sie dadurch nicht ablenken von dem, was ihm eigentlich wichtig war. So war er bereit, auf sein Recht zu verzichten. Im Vordergrund von unserem Handeln sollte nicht das Recht stehen, das wir hätten, sondern das Ziel, das wir erreichen wollen, für das wir leben. Wir können uns hier Jesus zum Vorbild nehmen, aber auch Paulus, der sagte, in jedem Fall nehme ich jede nur erdenkliche Rücksicht auf die, mit denen ich es gerade zu tun habe, um jedes Mal wenigstens einige zu retten. Bete mit uns. Ich möchte dir danken, Herr Jesus, für dieses Beispiel, das Matthäus uns erzählt und zeigt, was dir wichtig war. Du hast auf viele Rechte verzichtet. Du wurdest Mensch, hast verzichtet, in der Herrlichkeit bei deinem Vater zu bleiben. Und das alles hast du getan, weil du uns liebst. Und Herr, wir leben in einer Kultur und in einer Art, wo es uns sehr wichtig ist, dass wir gut angesehen sind, dass wir den Leuten gefallen, dass sie finden, wir seien authentisch und transparent und weiß ich was alles man heute noch sein muss. Aber Herr, lass uns lernen, dass es noch viel Wichtigeres gibt als unsere Person, sondern der Auftrag, das Ziel, auf das wir hinleben, ist viel bedeutender. Und hilf uns, diesbezüglich die richtigen Entscheidungen zu treffen. Jeden Tag. Hilf uns, dass wir auch von dem, was wir wissen, den Zusammenhang immer wieder herstellen können zu dem, was wir leben. Dass da im Glauben und im Vertrauen zu dir, wir authentisch sind. Egal, was die anderen Leute dazu sagen. Amen. Wir haben jetzt noch die Gelegenheit, Abendmahl zu feiern. Und ich möchte uns diesen Abschnitt lesen aus Philipper, der ist mir nämlich jetzt gerade im Gebet Sinn gekommen, ich wollte euch einen anderen lesen. Aber genau der zeigt, auf wie viel Jesus verzichtet hat. Steht in Philipper Kapitel 2. Tu nichts aus Eigennutz oder eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einen anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Und dann kommt das Beispiel. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst. Also war bereit, das loszulassen, obwohl er das Recht gehabt hätte, beim Vater zu bleiben. Entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. War den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Und das wollen wir tun, wenn wir das Abendmahl einnehmen. Dann bezeugen wir, dass wir glauben. Und nur wer das glaubt, soll das machen. Wer das nicht glaubt, muss das nicht machen. Wisst ihr, das ist ein Zeremoniell, das wir durchführen. Und wie bedeutend das Zeremoniell ist, hängt nicht von dem ab, was hier vorne steht, sondern von dem ab, was bei dir drin ist. Ob du das glaubst, wenn du hier kommst und du glaubst nicht, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist und auferstanden, dann kannst du irgendwo anders Brot essen und Wein trinken, kein Problem. Aber das ist wie bedeutungslos, es hat keinen Sinn, es macht keinen Sinn. Der Sinn ist, dass wir daran denken, was Jesus für uns getan hat. Dass wenn Jesus nicht am Kreuz für unsere Schuld gestorben wäre, wären wir alle verloren und hoffnungslos. Total. Wäre er nicht auferstanden, gäbe es kein ewiges Leben für uns. An Jesus entscheidet sich alles in unserem Leben für jeden Menschen. Entweder sind wir mit ihm oder wir sind ohne ihn. So krass ist das halt, aber so wunderbar. Wir müssen nicht suchen, oh, welche Götter. Man musste früher immer suchen, welche Götter, wer ist jetzt wieder zuständig für die Ernte und wer ist zuständig für die Liebe und wer ist zuständig, dass es regnet. Da haben wir x Götter, man musste immer schauen, dass man alle dann berücksichtigt. Wir haben einen einzigen Gott, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und wir dürfen seine Kinder sein, weil er unser Problem mit dem Schöpfer gelöst hat, weil Jesus für unsere Schuld starb. Und daran denken wir, wenn wir das Abendmahl nehmen. Deshalb ist es ein Gedenkmal an das, was Jesus für uns getan hat. Und wir kommen immer an die Wurzel unseres Glaubens. Denn was wir sind und was wir haben und was wir bekommen werden, hat am Kreuz auf Golgatha seinen Ursprung. Tod und Auferstehung von Jesus. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Jesus, dass du die Herrlichkeit bei deinem Vater verlassen hast. Dass du in diese Welt gekommen bist und wir haben dich, die Menschen, verspottet, verachtet, schlussendlich sogar hingerichtet. Und sie meinten, du würdest Gott lästern, dabei bist du selbst Gott. Und wir danken dir, dass wir das begriffen haben, wollen dir jetzt auch mit diesem Abendmahl bezeugen, dass wir glauben, dass du, Herr Jesus, für unsere Schuld am Kreuz gestorben bist und wenn du das nicht getan hättest, wären wir verloren. Wir bezeugen, dass du auferstanden bist, weil der Tag wird kommen, wo wir mit dir am Tisch sitzen werden. Und wir freuen uns darüber, dass dieser Tag kommen wird, dass unser Leben eine Zukunft hat. Ich bete dich an. Amen.